Die drei Brüder. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne, und er besaß nichts weiter als das Haus, in dem er wohnte. Nun hätte jeder der Söhne gern das Haus geerbt, dem Vater aber war einer so lieb wie der andere, da wusste er gar nicht, wie er es anfangen sollte, dass er keinem Unrecht tat. Er hätte das Haus einfach verkaufen können. Auf diese Weise hätte er das Geld unter seinen Söhnen aufteilen können. Aber das wollte er nicht, weil das Haus schon seinen Vorfahren gehört hatte. Da fiel ihm endlich ein Rat ein, und er sprach zu seinen Söhnen: »Geht in die Welt und versucht euch, und jeder lerne sein Handwerk. Wenn ihr dann wiederkommt, soll derjenige das Haus bekommen, wer das beste Meisterstück hat.« Damit waren die Söhne zufrieden. Der Älteste wollte ein Hufschmied, der Zweite ein Barbier, der Dritte aber ein Fechtmeister werden. Sie bestimmten einen Zeitpunkt, wann sie wieder zu Hause zusammenkommen wollten, und dann zogen sie fort. Jeder von ihnen fand einen tüchtigen Handwerksmeister, bei dem er etwas Vernünftiges lernte. Der Sohn, der Schmied wurde, musste des Königs Pferde beschlagen und dachte: »Nun brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen, du kriegst das Haus.« Der Sohn, der ein Barbier wurde, rasierte lauter vornehme Herren und meinte auch, das Haus wäre schon sein. Der dritte Sohn, der Fechtmeister wurde, kriegte manchen Hieb mit dem Messer ab, biss aber die Zähne zusammen und gab nicht auf, denn er dachte bei sich: »Fürchtest du dich vor einem Hieb, so kriegst du das Haus nimmermehr.« Als nun die gesetzte Zeit herum war, kamen sie bei ihrem Vater wieder zusammen. Sie wussten aber nicht, wie sie die beste Gelegenheit finden sollten, ihre Kunst zu zeigen, und so saßen sie beisammen und ratschlagten. Als sie so saßen, kam auf einmal ein Hase übers Feld dahergelaufen.
»Ei«, sagte der Barbier, »der kommt wie gerufen«,
nahm Becken und Seife, schäumte so lange, bis der Hase in die Nähe kam, dann seifte er den Hasen, während er an ihm vorbeilief, ein und rasierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutzbärtchen. Und dabei schnitt er den Hasen nicht und tat ihm an keinem Haar weh.
»Das gefällt mir«, sagte der Vater, »wenn sich die anderen nicht gewaltig ins Zeug legen, so ist das Haus dein.«
Es währte nicht lang, da kam ein Herr in einem Wagen dahergefahren, in voller Fahrt.
»Nun sollt ihr sehen, Vater, was ich kann«, sprach der Hufschmied, lief dem Wagen nach, riss dem Pferd, das unbeeindruckt weitergaloppierte, die vier Hufeisen ab und schlug ihm auch während der Fahrt vier neue an. »Du bist ein ganzer Kerl«, sprach der Vater, »du machst deine Sache so gut wie dein Bruder. Ich weiß nicht, wem ich das Haus geben soll.«
Da sprach der dritte Sohn:
»Vater, lasst mich auch einmal vorführen, was ich gelernt habe.«
Und weil es anfing zu regnen, zog er seinen Degen und schwenkte ihn in Kreuzhieben über seinem Kopf, dass kein Tropfen auf ihn herabfiel. Und als der Regen stärker wurde und schließlich so stark, als ob man ihn mit vollen Eimern vom Himmel gießt, schwang er den Degen immer schneller und blieb so trocken, als säße er unter einem Dach.
Als der Vater das sah, sprach er: »Du hast wahrlich das beste Meisterstück gemacht. Das Haus ist dein.«
Die beiden anderen Brüder waren damit einverstanden, und weil sie einander so lieb hatten, blieben alle drei zusammen im Haus und trieben weiter ihr Handwerk. Und da sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen. Als der eine krank wurde und starb, waren die zwei anderen so traurig darüber, dass sie auch krank wurden und bald starben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so lieb gehabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.
Die drei Steine. Ein Märchen von Paul Marr. Gelesen von Stefan Kaminski. In der Stadt ist es immer laut, selbst in der Nacht. Ganz anders draußen auf dem flachen Land. Da ist es nachts oft so still, dass man um Mitternacht die Turmuhr des Nachbardorfes deutlich schlagen hört, obwohl das Dorf mehr als 5 Kilometer entfernt ist. Es gab eine Zeit, da war es in den Dörfern auch am Tag so still. Autos, Motorräder und Traktoren waren noch nicht erfunden. Kein Flugzeug durchquerte den blauen Himmel über den Häusern. Aus den Werkstätten hörte man vielleicht Hammerschläge, aber niemals das nicht enden wollende, schrille Kreischen einer Kreissäge, das heutzutage so oft die Nachmittagsruhe stört. Man hörte die Menschen sprechen, hörte den Gesang der Vögel und ab und zu das Muhen einer Kuh. Mehr nicht. Viele der geheimen Geschöpfe, die keinen Lärm ertragen und die Stille lieben, lebten damals viel näher bei den Menschen und zeigten sich ihnen manchmal sogar. Es gab die Zwerge, die unter der Erde in langen Gängen nach Gold gruben. Nachts, wenn man vielleicht schlaflos im Bett lag und aufmerksam lauschte, konnte man unter dem Haus, tief unter dem Keller, ein leises Klicken und Klacken hören. Das kam von den Schaufeln und Spitzhacken der Zwerge. Stellte man abends ein Schüsselchen Milch vor die Haustür, lag morgens manchmal ein kleines Goldstück in der leer getrunkenen Schüssel. Die Zwerge liebten die Milch und zeigten sich dankbar. Bei Nebel sah man zuweilen weiße Gestalten durchs Mondlicht schweben. Die Menschen waren sich nicht einig, ob es sich dabei um Engel, Elfen oder Feen handelte. Einig war man sich nur darüber, dass man sich diesen Gestalten nicht nähern und sie niemals stören durfte. Es brachte einem Glück, wenn man sie sah und nur still betrachtete. Aber nicht alle von diesen Wesen waren gerne gesehen. Manchen ging man besser aus dem Weg, etwa den Hexen, Werwölfen und Untieren. Denen begegnete man allerdings selten und nur, wenn man besonders leichtsinnig war. Denn sie hausten tief in den Wäldern, die damals viel dunkler und wilder waren als unsere gepflegten Forste. In dieser stillen Zeit, als der Lärm die magischen Wesen noch nicht in die Tiefe der Wälder, unter die Erde oder in eine andere Welt vertrieben hatte, lebte eine Mutter mit ihrer Tochter in einem kleinen Dorf nahe beim Meer. Die Tochter hieß Gertrude, wurde aber Gerda genannt. Damals hießen die Mädchen noch anders als jetzt, nicht Miriam, Leonie oder Kerstin. Die alten Namen endeten meist mit einem A. Die Eltern nannten ihre Töchter Amalia, Theresia, Augusta oder eben Gerda. Das Haus, in dem Gerda mit ihrer Mutter wohnte, stand am Ende der Ortschaft, am Ufer eines kleinen Baches. Es war solide gebaut und hatte sogar zwei Stockwerke, was damals selten war. Es machte den Eindruck, als wohne da eine reiche Familie. Aber dieser Eindruck täuschte. Im Innern des Hauses ging es richtig ärmlich zu. Manchmal wusste die Mutter nicht, wo sie das Essen für sich und Gerda hernehmen sollte. Ihr Mann, der Vater des Mädchens, hatte sie vor 7 Jahren verlassen. Sie hatten sich nicht im Streit getrennt. Er war auch nicht gegangen, um nie mehr wiederzukehren. Damals war oft die Rede gewesen von einem Goldland jenseits des Meeres, im neu entdeckten Amerika. Und viele aus dem Dorf heuerten als Matrosen auf Schiffen an, die in jene Gegenden segelten. Sie hofften, dort Gold zu finden und als reiche Leute heimzukehren. Auch Gerdas Vater hatte sich ihnen angeschlossen. Aber er war weder als reicher noch als armer Mann zurückgekommen. Er blieb verschollen. Als Kind hatte Gerda oft nach ihrem Vater gefragt. Jetzt, da sie schon fast 14 Jahre alt war und man sie im Dorf ein junges Mädchen nannte, fing sie langsam an zu glauben, was ihr die Mutter sagte. Dass der Vater wie so viele andere in den Sümpfen des neuen Landes versunken oder am gelben Fieber gestorben sei. Früher, als der Vater noch zu Hause war, hatten sie einige Äcker und 4 Kühe gehabt. Um überleben zu können, hatte die Mutter immer mehr von ihrem Besitz verkaufen müssen. Nun hatten sie nur noch einen Garten hinter dem Haus, in dem sie ihr Gemüse anbauten, und im Stall stand eine einzige Kuh. Eines Tages, Gerda hatte am Vortag ihren 14. Geburtstag gefeiert, klopfte eine alte Frau an die Tür des Hauses. Eine Bettlerin und Landstreicherin, wie es schien. Sie hatte schneeweiße, wirr vom Kopf stehende Haare und war merkwürdig gekleidet. Über ihrem verschlissenen Kleid trug sie einen weißen Mantel aus einem seltsamen Material. Er sah fast so aus, als wäre er aus Federn von Vögeln gewebt. Die alte Frau bat um einen Becher Milch. Gerdas Mutter fragte, »Einen großen oder kleinen? Der große kostet 3 Kupferpfennige, der kleine nur 2.« Die alte Frau antwortete: »Ich habe nicht mal einen Pfennig.« Worauf Gerdas Mutter sagte: »Tut mir leid, liebe Frau. Wir sind selber arm und können unsere Milch nicht verschenken. Wir brauchen das wenige Geld, das wir dafür bekommen. Ihr könnt gern ein Glas Wasser von mir haben, wenn ihr Durst habt.« »Danke, nein«, sagte die alte Frau. »Ich habe keinen Durst. Ich habe Hunger. Ich muss was Weißes essen.« »Ein seltsamer Hunger«, sagte Gerdas Mutter. »Bei uns pflegt man die Milch zu trinken, nicht zu essen. Ich kann euch jedenfalls nicht helfen.« »Dann eben nicht«, sagte die alte Frau und wandte sich zum Gehen. Gerda hatte die Szene belauscht. Als die alte Frau am Hintereingang vorbeikam, winkte Gerda sie zu sich. »Wartet hier«, sagte sie leise, ging in die Kammer, füllte einen kleinen Becher mit Milch und reichte ihn der Alten. »Danke«, sagte die und trank den Becher gierig leer. Dann betrachtete sie das Mädchen stumm. So lange und aufmerksam, dass es dieser merkwürdig vorkam und ihr fast unangenehm wurde. »Warum schaut ihr mich so an?«, fragte Gerda schließlich. Die Alte legte den Kopf schief und sagte: »Dein Vater ist weggegangen.« »Woher wisst ihr das?«, fragte Gerda. »Oder denkt ihr euch das nur, weil kein Mann im Haus zu sehen ist?« Die Alte antwortete nicht auf Gerdas Frage, sondern sagte: »Du vermisst ihn.« »Ja, natürlich«, sagte Gerda. »Warum suchst du ihn nicht?«, fragte die Alte weiter. Gerda lachte. »Wo und wie sollte ich das tun? Soll ich etwa auch übers Meer fahren wie er und in diesem fremden Land nach ihm suchen?« »Wenn du ihn nicht suchst, wird er nicht kommen«, sagte die Alte. »Wie stellt ihr euch das vor?«, fragte Gerda. Die alte Frau kam jetzt ganz nah und flüsterte Gerda ins Ohr: »Du musst zum Meer gehen. Geh zum Meer.« Damit drehte sie sich schnell um und ging davon. Sie lief erstaunlich schnell, gar nicht wie eine alte Frau. Gerda erzählte ihrer Mutter nichts von dieser heimlichen Begegnung und von dem Rat der alten, weißhaarigen Frau. Aber in dieser Nacht lag sie lange schlaflos und hörte innerlich immer wieder den Satz: »Geh zum Meer, geh zum Meer.« Am nächsten Morgen sagte sie zu ihrer Mutter: »Mutter, ich geh weg. Ich muss zum Meer. Ich will meinen Vater suchen.« »Bist du verrückt geworden? Was hast du nur für Einfälle? Dein Vater ist irgendwo in einem weit entfernten Land, wenn er überhaupt noch lebt, was wir beide hoffen, aber schon fast nicht mehr glauben können.« »Ich gehe trotzdem«, sagte Gerda. Ihre Mutter schimpfte, drohte und bettelte. Als sie aber merkte, dass sie Gerda trotz aller Ermahnungen nicht zurückhalten konnte, holte sie aus der Tasche ihrer Schürze 5 Kupferpfennige und drückte sie Gerda in die Hand. »Damit du dir unterwegs wenigstens ein Glas Milch und ein Stück Brot kaufen kannst«, sagte sie dabei. Dann umarmte sie weinend ihre Tochter und ließ sie gehen. Gerda wanderte nach Norden. Als es Abend wurde, hielt sie an und legte sich am Rande einer Wiese einfach ins Gras. Sie schlief tief bis zum nächsten Morgen und setzte dann ihren Weg fort. Am Abend des zweiten Tages erreichte sie das Meer. Schon am Nachmittag hatte sie in ihrem Gesicht den frischen Wind gespürt, der den salzigen Geruch der See mit sich brachte. Nun stieg sie über eine Düne und sah einen weiten, unberührten Sandstrand vor sich liegen und dahinter das Meer. Kleine Wellen liefen auf den Strand zu, brachen sich und wechselten dabei die Farbe. Ihr metallisches Grau verwandelte sich in schäumendes Weiß. Gerda setzte sich am Ufer in den Sand. Nun war sie also am Meer, wie die alte Frau es ihr empfohlen hatte. Gerda blickte sich nach allen Seiten um. Sie wartete auf ein Zeichen. Vielleicht, dass sich ein Mensch oder ein Meerwesen näherte, jemand, den sie nach ihrem Vater fragen würde. Aber der Strand blieb leer und stumm. Gerda legte sich hin und streckte sich aus. Der Sand, von der Sonne aufgeheizt, gab seine Wärme an ihren Rücken ab. Es wurde dunkel, die ersten Sterne blinkten. Erst jetzt kamen ihr Zweifel. Widerwillig musste sie ihrer Mutter Recht geben. War es nicht unsinnig gewesen, ans Meer zu gehen, nur weil eine alte, wunderliche Landstreicherin ihr das eingeredet hatte? Wäre es nicht vernünftiger, morgen wieder nach Hause zu gehen? Enttäuscht und niedergeschlagen schlief sie schließlich ein. Als sie am nächsten Morgen erwachte, sah sie eine weiße Vogelfeder neben sich im Sand liegen. Ein großer Vogel musste über sie hinweggeflogen sein, während sie schlief. Vielleicht hatte er sogar neben ihr gestanden, ohne dass sie es bemerkt hatte. Gerda beschloss, doch noch nicht nach Hause zurückzukehren. Sie war neugierig. Vielleicht zeigte sich der Vogel noch einmal. Den ganzen folgenden Tag lief sie einsam am Strand entlang und sammelte Muschelschalen, die das Meer an Land gespült hatte. Die weiße Feder hatte sie sich ins Haar gesteckt. Als es Abend wurde, kehrte sie zu der Stelle zurück, wo sie übernachtet und die Feder gefunden hatte. Es fiel ihr schwer, nicht einzuschlafen. Die lange Wanderung hatte sie müde gemacht. Mühsam hielt sie sich wach. Gegen Mitternacht sah sie einen großen Vogel heranfliegen. Im Mondlicht schimmerten seine Federn weiß wie Milch. Das Tier schien keine Scheu vor Menschen zu haben, landete neben Gerda im Sand und sah ihr lange und aufmerksam ins Gesicht. Plötzlich fing der Vogel an, mit fast menschlicher Stimme zu krächzen. Er sagte:
»Wirf 3 Steine ins Wasser hinein. Einer soll schwarz, einer soll bunt, einer soll weiß wie mein Federkleid sein.«
Daraufhin flog er davon und ließ das Mädchen im Sand zurück. Am Morgen sammelte Gerda Steine vom Strand auf. Ein weißer und ein schwarzer waren schnell gefunden. Schließlich fand sie auch einen bunten. Sie zog ihre Schuhe aus, watete ins Wasser, warf den schwarzen Stein und wartete. Nach einiger Zeit zeigten sich weit draußen im Meer die Segel eines Schiffes. Es kam näher, wurde größer und größer. Gerda warf den bunten Stein in hohem Bogen ins Wasser. Vom Segelschiff wurde ein Boot herabgelassen. 5 Männer stiegen ein, 4 saßen mit dem Rücken zu ihr und ruderten. Ein 5. stand aufrecht im Heck und blickte zum Ufer. Schnell warf Gerda den weißen Stein. Die 4 hörten auf zu rudern. Das Boot blieb schaukelnd einen Steinwurf weit vom Ufer entfernt liegen. Der 5. Mann verabschiedete sich von den Ruderern, sprang ins Wasser, das ihm bis zu den Oberschenkeln reichte, und stapfte an Land. Gerda erkannte ihn sofort. Er hatte sich kaum verändert. Der Mann kam auf sie zu und fragte: »Was macht ein junges Mädchen so früh und ganz allein am Meer? Wer bist du?«
»Deine Tochter Gerda«, sagte das junge Mädchen. »Wo bist du so lange gewesen, Vater?«
»Du bist Gerda.«
»Jetzt erkenne ich dich«, sagte der Mann. »Als ich wegging, warst du noch ein Kind. Warum bist du hier am Meeresufer?«
»Ich habe dich erwartet«, sagte Gerda. Und die beiden umarmten sich. Schließlich fragte Gerda: »Hast du Gold gefunden in diesem Land auf der anderen Seite?«
»Nein«, sagte er. »Ich habe danach gesucht, aber es war vergeblich.«
»Du hast kein Gold gefunden, aber du hast zu mir und deiner Frau zurückgefunden.
Das ist wichtiger«, sagte Gerda. »Komm, lass uns nach Hause gehen.«
Und das taten sie dann auch.
Die 3 Spinnerinnen. Es war einmal ein faules Mädchen, das wollte nicht Fäden spinnen, und die Mutter konnte sagen, was sie wollte, sie konnte sie nicht dazu bringen. Schließlich überkam die Mutter einmal die Ungeduld, dass sie laut schrie und das Mädchen jämmerlich zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau. Sie wollte nichts von der Faulheit ihrer Tochter erzählen, deshalb sprach sie: »Ich kann das Mädchen nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig Fäden spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs dafür gar nicht herbeischaffen.« Da antwortete die Königin: »Ich höre nichts lieber als das Spinnen von Fäden und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren und neues Garn für Stoffe und Kleider entsteht. Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.« Der Mutter kam das von Herzen gelegen, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloss gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Kammern. Die lagen von unten bis oben voll mit dem schönsten Flachs. »Nun spinn mir diesen Flachs«, sprach die Königin, »und wenn du es fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Egal, wenn du arm bist, dein unverdrossener Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wäre sie 300 Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von früh bis spät daran gesessen. Als es nun allein war, fing es an zu weinen und saß so 3 Tage lang, ohne die Hand zu rühren. Am 3. Tage kam die Königin, und als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, wunderte sie sich. Aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor lauter Heimweh nicht hatte anfangen können. Das konnte die Königin verstehen, sagte aber beim Weggehen: »Morgen musst du mir anfangen zu arbeiten.« Als das Mädchen wieder allein war, wusste es sich nicht mehr zu helfen und schaute in seiner Betrübnis durchs Fenster. Da sah es 3 Frauen herkommen. Davon hatte die erste einen breiten Plattfuß. Die zweite hatte eine so große Unterlippe, dass sie über das Kinn herunterhing. Und die dritte hatte einen sehr breiten Daumen. Die 3 blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not. Da boten sie ihm ihre Hilfe an und sprachen: »Willst du uns zu deiner Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen, uns als deine Tanten vorstellen und uns auch an deinen Tisch setzen? Ja, dann wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.« »Von Herzen gern«, antwortete es. »Kommt nur herein und fangt gleich mit der Arbeit an.« Da ließ es die 3 seltsamen Frauen herein und machte in der 1. Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und mit dem Spinnen begannen. Die eine zog den Faden und trat das Rad. Die andere netzte den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde. Und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verheimlichte das Mädchen die 3 Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, sodass diese voll des Lobes war. Als die 1. Kammer leer war, ging es an die 2., zum Schluss an die 3. Und auch die war bald aufgeräumt. Nun nahmen die 3 Frauen Abschied und sagten zum Mädchen:
»Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Es wird dein Glück sein.«
Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus. Und der Bräutigam freute sich, dass er eine so geschickte und fleißige Frau bekam, und er lobte sie gewaltig.
»Ich habe 3 Tanten«, sprach das Mädchen, »und da sie mir viel Gutes getan haben, so möchte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen. Erlaubt mir doch, dass ich sie zur Hochzeit einlade und dass sie mit an meinem Tisch sitzen.«
Die Königin und der Bräutigam sprachen: »Warum sollen wir das nicht erlauben?« Als nun das Fest begann, traten die 3 Spinnerinnen in wunderlicher Tracht herein. Und die Braut sprach:
»Seid willkommen, meine lieben Tanten.«
»Ach«, sagte der Bräutigam, »wie kommst du nur zu so einer Verwandtschaft?« Darauf ging er zu der einen mit dem breiten Plattfuß und fragte: »Wovon habt ihr einen solchen breiten Fuß?«
»Vom Treten«,
antwortete sie.
»Vom Treten.«
Da ging der Bräutigam zur 2. und fragte: »Wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe?«
»Vom Lecken«,
antwortete sie.
»Vom Lecken.«
Da fragte er die 3., »wovon habt ihr den breiten Daumen?«
»Vom Fadendrehen«,
antwortete sie.
»Vom Fadendrehen.«
Da erschrak der Königssohn und sprach: »So soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren, damit sie nicht auch so aussieht wie ihre Tanten.« Damit war das faule Mädchen das böse Flachsspinnen los und lebte glücklich und zufrieden als Prinzessin im Schloss. Die 3 Spinnerinnen. Es war einmal ein faules Mädchen, Das wollte nicht Fäden spinnen und die Mutter konnte sagen, was sie wollte. Sie konnte sie nicht dazu bringen. Schließlich überkam die Mutter einmal die Ungeduld, dass sie laut schrie und das Mädchen jämmerlich zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau. Sie wollte nichts von der Faulheit ihrer Tochter erzählen, deshalb sprach sie: »Ich kann das Mädchen nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig Fäden spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs dafür gar nicht herbeischaffen.« Da antwortete die Königin: »Ich höre nichts lieber als das Spinnen von Fäden und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren und neues Garn für Stoffe und Kleider entsteht. Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.« Der Mutter kam das von Herzen gelegen, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloss gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Kammern. Die lagen von unten bis oben voll mit dem schönsten Flachs. »Nun spinn mir diesen Flachs«, sprach die Königin, »und wenn du es fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Egal, wenn du arm bist, dein unverdrossener Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wäre sie 300 Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von früh bis spät daran gesessen. Als es nun allein war, fing es an zu weinen und saß so 3 Tage lang, ohne die Hand zu rühren. Am 3. Tage kam die Königin, und als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, wunderte sie sich. Aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor lauter Heimweh nicht hatte anfangen können. Das konnte die Königin verstehen, sagte aber beim Weggehen: »Morgen musst du mir anfangen zu arbeiten.« Als das Mädchen wieder allein war, wusste es sich nicht mehr zu helfen und schaute in seiner Betrübnis durchs Fenster. Da sah es 3 Frauen herkommen. Davon hatte die erste einen breiten Plattfuß. Die zweite hatte eine so große Unterlippe, dass sie über das Kinn herunterhing. Und die dritte hatte einen sehr breiten Daumen. Die 3 blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not. Da boten sie ihm ihre Hilfe an und sprachen: »Willst du uns zu deiner Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen, uns als deine Tanten vorstellen und uns auch an deinen Tisch setzen? Ja, dann wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.« »Von Herzen gern«, antwortete es, »kommt nur herein und fangt gleich mit der Arbeit an.« Da ließ es die 3 seltsamen Frauen herein und machte in der 1. Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und mit dem Spinnen begannen. Die eine zog den Faden und trat das Rad. Die andere netzte den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde. Und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verheimlichte das Mädchen die 3 Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, sodass diese voll des Lobes war. Als die 1. Kammer leer war, ging es an die 2., zum Schluss an die 3. Und auch die war bald aufgeräumt. Nun nahmen die 3 Frauen Abschied und sagten zum Mädchen:
»Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Es wird dein Glück sein.«
Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus. Und der Bräutigam freute sich, dass er eine so geschickte und fleißige Frau bekam. Und er lobte sie gewaltig.
»Ich habe 3 Tanten«, sprach das Mädchen, »und da sie mir viel Gutes getan haben, so möchte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen. Erlaubt mir doch, dass ich sie zur Hochzeit einlade und dass sie mit an meinem Tisch sitzen.«
Die Königin und der Bräutigam sprachen: »Warum sollen wir das nicht erlauben?« Als nun das Fest begann, traten die 3 Spinnerinnen in wunderlicher Tracht herein, und die Braut sprach:
»Seid willkommen, meine lieben Tanten.«
»Ach«, sagte der Bräutigam, »wie kommst du nur zu so einer Verwandtschaft?« Darauf ging er zu der einen mit dem breiten Plattfuß und fragte: »Wovon habt ihr einen solchen breiten Fuß?«
»Vom Treten«,
antwortete sie.
»Vom Treten.«
Da ging der Bräutigam zur 2. und fragte: »Wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe?«
»Vom Lecken«,
antwortete sie.
»Vom Lecken.«
Da fragte er die 3., »wovon habt ihr den breiten Daumen?«
»Vom Fadendrehen«,
antwortete sie.
»Vom Fadendrehen.«
Da erschrak der Königssohn und sprach:
So soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren, damit sie nicht auch so aussieht wie ihre Tanten. Damit war das faule Mädchen das böse Flachsspinnen los und lebte glücklich und zufrieden als Prinzessin im Schloss.
Die drei Männlein im Walde. Es war einmal ein Mann, dem starb seine Frau. Und dann war da auch eine Frau, der starb ihr Mann. Und der Mann hatte eine Tochter. Und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren miteinander bekannt und gingen zusammen spazieren und kamen danach zu der Frau ins Haus. Da sprach sie zu des Mannes Tochter: »Hör, sag deinem Vater, wenn er mich heiratet, dann sollst du dich jeden Morgen in Milch waschen und Wein trinken. Meine Tochter aber soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken.« Das Mädchen ging nach Hause und erzählte seinem Vater, was die Frau gesagt hatte. Der Mann sprach: »Was soll ich tun? Das Heiraten ist eine Freude und ist auch eine Qual.« Aber weil er keinen Entschluss fassen konnte, zog er seinen Stiefel aus und sagte: »Nimm diesen Stiefel. Der hat in der Sohle ein Loch. Geh damit auf den Dachboden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Wasser hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft es aber durch, so will ich nicht.« Das Mädchen tat, wie ihm geheißen war. Aber das Wasser zog das Loch zusammen und der Stiefel wurde voll bis oben hin, ohne Wasser zu verlieren. Sie erzählte ihrem Vater, wie es ausgefallen war. Da stieg er selbst hinauf, und als er sah, dass es seine Richtigkeit hatte, ging er zu der Witwe und hielt um ihre Hand an, und die Hochzeit wurde gehalten. Am anderen Morgen, als die beiden Mädchen aufstanden, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen und Wein zum Trinken. Vor der Tochter der Frau aber stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand vor beiden Töchtern Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor der Tochter des Mannes, aber Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Tochter der Frau. Also genau umgekehrt, wie es versprochen war. Und dabei blieb's. Die Frau wurde ihrer Stieftochter spinnefeind und wusste nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum anderen noch schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war, ihre eigene Tochter aber hässlich und widerlich. Einmal im Winter, als alles steinhart gefroren war und Berg und Tal vollgeschneit lagen, machte die Frau ein Kleid aus Papier, rief das Mädchen und sprach: »Da, zieh das Kleid an, geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll mit Erdbeeren, ich habe Verlangen danach.« »Du lieber Gott«, sagte das Mädchen, »im Winter wachsen doch keine Erdbeeren, die Erde ist zugefroren und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papierkleid hinausgehen? Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem friert. Da weht ja der Wind hindurch und die Dornen reißen es mir vom Leib.«
»Willst du mir noch widersprechen?« sagte die Stiefmutter. »Mach, dass du fortkommst und lass dich hier nicht wiedersehen, bevor du nicht das Körbchen mit Erdbeeren gefüllt hast.«
Dann gab sie ihm noch ein Stückchen hartes Brot und sprach: »Davon kannst du den Tag über essen.« Und dachte: »Draußen wird es erfrieren und verhungern und mir nimmermehr vor die Augen kommen.« Nun war das Mädchen gehorsam, zog das Papierkleid an und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee weit und breit, und es war kein grünes Hälmchen zu sehen. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen, daraus guckten drei kleine Männchen. Es wünschte ihnen einen guten Tag und klopfte zaghaft an die Tür. Sie riefen: »Herein!« Und es trat in die Stube ein und setzte sich auf die Bank am Ofen, da wollte es sich wärmen und sein Frühstück essen. Die Männchen sprachen:
»Gib uns auch etwas davon.«
»Gerne«, sprach es, teilte sein Stückchen Brot entzwei und gab ihnen die Hälfte.
Sie fragten: »Was willst du zur Winterzeit in einem dünnen Kleidchen hier im Wald?«
antwortete es. Ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Hause kommen, bis ich es mitbringe. Als es sein Brot gegessen hatte, gaben sie ihm einen Besen und sprachen, »Kehre damit an der Hintertüre den Schnee weg.« Als es aber draußen war, sprachen die drei Männchen untereinander, »Was sollen wir ihm schenken, weil es so artig und gut ist und sein Brot mit uns geteilt hat?« Da sagte das Erste, »Ich schenk ihm, dass es jeden Tag schöner wird.« Da sprach das Zweite, »Ich schenk ihm, dass ihm Goldstücke aus dem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht.« Das Dritte sprach, »Ich schenk ihm, dass ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.« Das Mädchen aber tat, was die Männchen ihm gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Hause weg, und was glaubt ihr wohl, dass es gefunden hat? Lauter reife Erdbeeren, die ganz dunkelrot aus dem Schnee hervorkamen. Da raffte es in seiner Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männchen, gab jedem die Hand und lief nach Haus und wollte der Stiefmutter das Verlangte bringen. Als es eintrat und guten Abend sagte, fiel ihm gleich ein Goldstück aus dem Mund. Darauf erzählte es, wer ihm im Walde begegnet war, aber bei jedem Wort, das es sprach, fielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, so dass bald die ganze Stube damit bedeckt war. »Nun sehe einer den Übermut«, rief die Stiefschwester, »das Geld so hinauszuwerfen.« Aber heimlich war sie neidisch darüber und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen. Die Mutter aber sagte, »Nein, nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt. Du könntest mir erfrieren.« Weil sie aber keine Ruhe ließ, gab sie irgendwann doch nach, nähte ihrer geliebten Tochter einen prächtigen Pelzrock, den es anziehen musste, und gab ihm Butterbrot und Kuchen mit auf den Weg. Das Mädchen ging in den Wald und geradewegs auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Männchen guckten wieder, aber das Mädchen grüßte sie nicht, und ohne sich nach ihnen umzusehen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und fing an, sein Butterbrot und seinen Kuchen zu essen. »Gib uns etwas davon«, riefen die Kleinen. Aber es antwortete, »Es reicht nicht mal für mich, wie kann ich anderen noch davon abgeben?« Als es fertig war mit dem Essen, sprachen sie, »Da hast du einen Besen. Kehr uns damit an der Hintertüre den Schnee weg.« »Ei, kehrt euch selber«, antwortete es. »Ich bin doch nicht eure Magd.« Als es sah, dass sie ihm nichts schenken wollten, ging es zur Türe hinaus. Da sprachen die kleinen Männchen untereinander. »Was sollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und ein so böses, neidisches Herz hat, das niemandem etwas gönnt?« Das Erste sprach, »Ich schenk ihm, dass es jeden Tag hässlicher wird.« Das Zweite sprach, »Ich schenk ihm, dass ihm bei jedem Wort, das es spricht, eine Kröte aus dem Mund springt.« Das Dritte sprach, »Ich schenk ihm, dass es eines unglücklichen Todes stirbt.« Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren, als es aber keine fand, ging es mit schlechter Laune nach Hause. Und wie es den Mund auftat und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm im Wald passiert war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so dass alle eine Abscheu vor dem Mädchen bekamen. Nun ärgerte sich die Stiefmutter noch viel mehr und dachte nur daran, wie sie der Tochter ihres Mannes Leid antun konnte, deren Schönheit alle Tage nur noch größer wurde. Schließlich gab sie ihr eine Axt in die Hand. Damit sollte das Mädchen auf den gefrorenen Fluss gehen, ein Eisloch hauen und einen großen Fisch fangen. Es war gehorsam, ging hin und hackte ein Loch in das Eis. Dabei kam ein prächtiger Wagen hergefahren, in dem der König saß. Der Wagen hielt an und der König fragte, »Mein Kind, wer bist du und was machst du da?« »Ich bin ein armes Mädchen und soll für meine Stiefmutter einen Fisch fangen.« Da hatte der König Mitleid, und als er sah, wie schön es war, sprach er, »Willst du mit mir fahren?« »Ach ja, von Herzen gern«, antwortete es, denn es war froh, dass es der Mutter und der Schwester aus den Augen kommen sollte. Also stieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort, und als sie auf sein Schloss gekommen waren, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, genauso wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Über ein Jahr später bekam die junge Königin einen Sohn, und als die Stiefmutter von dem großen Glück gehört hatte, kam sie mit ihrer hässlichen Tochter ins Schloss und tat, als wollte sie einen Besuch machen. Als aber der König einmal das Schloss verlassen hatte und sonst niemand dort war, packte das böse Weib die junge Königin am Kopf und ihre Tochter packte sie an den Füßen. Beide hoben sie aus dem Bett und warfen sie zum Fenster hinaus in den vorbeifließenden Fluss. Darauf legte sich ihre hässliche Tochter ins Bett und die Alte deckte sie bis über den Kopf. Und die Alte deckte sie zu bis über den Kopf. Als der König wieder zurückkam und mit seiner Frau sprechen wollte, rief die Alte:
»Still, still! Jetzt geht das nicht, sie hat starkes Fieber. Ihr müsst sie heute ruhen lassen.«
Der König dachte sich nichts Böses dabei und kam erst am anderen Morgen wieder. Und als er mit seiner Frau sprach und sie ihm Antwort gab, sprang bei jedem Wort eine Kröte aus ihrem Mund, während sonst immer ein Goldstück herausgefallen war. Da fragte er, was das wäre, aber die Alte sprach, das hätte sie von dem starken Fieber gekriegt und das würde sich schon wieder verlieren. In der Nacht aber sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse geschwommen kam. Sie sprach, »König, was machst du? Schläfst du oder wachst du?« Und als er keine Antwort gab, sprach sie, »Was machen meine Gäste?« Da antwortete der Küchenjunge,
»Sie schlafen feste.«
Fragte sie weiter, »Was macht mein Kindelein?« Antwortete er,
»Es schläft in der Wiege fein.«
Da ging die Ente in der Gestalt der jungen Königin hinauf, gab ihrem kleinen Kind etwas zu trinken, schüttelte ihm das Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So kam sie zwei Nächte. In der dritten sprach sie zu dem Küchenjungen, »Geh und sage dem König, dass er sein Schwert nimmt und auf der Türschwelle dreimal über mir schwingt.« Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König. Der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über der Ente. Und beim dritten Mal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig und gesund, wie sie es vorher gewesen war. Nun war der König in großer Freude. Er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen bis zum Sonntag, an dem das Kind getauft werden sollte. Und als es getauft war, sprach er,
»Was verdient ein Mensch, der den anderen aus dem Bett trägt und ins Wasser wirft?«
»Nichts Besseres«, antwortete die Alte, »als dass man den Bösewicht in ein Fass steckt und den Berg hinab ins Wasser rollt.«
Da sagte der König,
»Du hast dein Urteil gesprochen«,
ließ ein Fass holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinstecken. Dann wurde der Boden zugehämmert und das Fass bergab gekullert, bis es in den Fluss rollte.
Die drei Glückskinder. Ein Vater ließ einmal seine drei Söhne zu sich kommen und schenkte dem ersten einen Hahn, dem zweiten eine Sense und dem dritten eine Katze. »Ich bin schon alt«, sagte er, »und mein Tod ist nah. Da wollte ich euch vor meinem Ende noch versorgen. Geld habe ich nicht, und was ich euch jetzt gebe, scheint wenig wert zu sein. Aber es kommt bloß darauf an, dass ihr es klug einsetzt. Sucht euch nur ein Land, wo diese Dinge noch unbekannt sind. So ist euer Glück gemacht.« Nach dem Tod des Vaters ging der Älteste mit seinem Hahn auf Wanderschaft. Wo er aber hinkam, war der Hahn schon bekannt. In den Städten sah er ihn schon von Weitem auf dem Turm sitzen und sich mit dem Wind drehen. In den Dörfern hörte er mehr als einen Krähen und niemand wollte sich über das Tier wundern, so dass es nicht so aussah, als würde er sein Glück damit machen. Schließlich aber gelang es ihm doch, als er auf eine Insel kam, wo die Leute nichts von einem Hahn wussten und auch ihre Zeit nicht einzuteilen verstanden. »Seht«, sprach er, »was für ein stolzes Tier! Es hat eine rubinrote Krone auf dem Kopf und trägt Sporen wie ein Ritter. Es ruft euch des Nachts dreimal zu bestimmter Zeit an. Und wenn's das letzte Mal ruft, so geht die Sonne bald auf. Wenn's aber bei hellem Tage ruft, so richtet euch darauf ein, dann gibt's gewiss bald anderes Wetter.« Den Leuten gefiel das sehr. Sie schliefen eine ganze Nacht nicht und hörten mit großer Freude, dass der Hahn um 2, 4 und 6 Uhr in der Nacht laut und deutlich die Zeit mitteilte. Sie fragten ihn, ob das Tier nicht zu verkaufen wäre, Und wie viel er dafür verlangte?
Etwa so viel, wie ein Esel Gold trägt, antwortete er.
Ein Spottpreis für ein so kostbares Tier, riefen sie allesamt und gaben ihm gern, was er gefordert hatte.
Als er mit dem Reichtum heimkam, wunderten sich seine Brüder. Und der zweite sprach,
»Ha, dann will ich mich doch auch mal aufmachen und sehen, ob ich meine Sense auch so gut an den Mann bringen kann.«
Er hatte aber auch erst mal kein Glück, denn überall begegneten ihm Bauern und hatten alle eine Sense auf der Schulter, so wie er. Doch zuletzt glückte es ihm ebenfalls auf einer Insel, wo die Leute nichts von einer Sense wussten. Wenn dort das Korn reif war, so fuhren sie Kanonen vor den Feldern auf und schossen es herunter. Dabei ging so viel zugrunde und obendrein gab es einen elenden Lärm. Da stellte sich der zweite Bruder hin und mähte es so still und so geschwind nieder, dass die Leute Mund und Nase vor Verwunderung aufsperrten. Sie waren willig, ihm dafür zu geben, was er verlangte, und er bekam ein Pferd, dem war Gold aufgeladen, so viel es tragen konnte. Nun wollte der dritte Bruder seine Katze auch für einen guten Preis verkaufen. Es ging ihm wie den anderen. Solange er auf dem Festland blieb, war nichts auszurichten. Es gab allerorten Katzensorten, und es waren ihrer so viel, dass sie überall herumstreunten. Schließlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen, und es traf sich glücklicherweise, dass dort noch niemals eine Katze gesehen wurde und gleichzeitig die Mäuse so Überhand genommen hatten, dass sie auf den Tischen und Bänken tanzten, mochte der Hausherr zu Hause sein oder nicht. Die Leute jammerten gewaltig über die Mäuseplage. Der König selbst wusste sich in seinem Schloss nicht mehr dagegen zu retten. In allen Ecken pfiffen Mäuse und zernagten, was sie mit ihren Zähnen packen konnten. Da fing nun die Katze ihre Jagd an und hatte bald ein paar Säle gereinigt, und die Leute baten den König, das Wundertier für das Reich zu kaufen. Der König gab gern, was gefordert wurde. Das war ein mit Gold beladener Elefant. Der dritte Bruder kam also mit den allergrößten Schätzen heim. Die Katze hatte im königlichen Schloss mit den Mäusen viel zu tun. Irgendwann wurde ihr von der Arbeit heiß und sie bekam Durst. Da blieb sie stehen, drehte den Kopf in die Höhe und schrie, wie das Katzen ebenso tun.
Miau, miau.
Der König und all seine Leute erschraken bei diesem Geschrei und liefen in ihrer Angst zum Schloss hinaus. Unten hielt der König Rat. Die Räte sagten,
lieber wollen wir uns von unseren Mäusen plagen lassen, an das Übel sind wir gewöhnt, als unser Leben einem solchen Untier mit solch schrecklichen Lauten preiszugeben.
Ein Edelknabe musste hinaufgehen und die Katze fragen, ob sie das Schloss gutwillig räumen wollte. Die Katze aber, deren Durst noch größer geworden war, antwortete bloß,
miau, miau.
Der Edelknabe verstand, durchaus, durchaus nicht, und überbrachte dem König die Antwort.
Nun, sprachen die Räte, dann muss sie mit Gewalt verjagt werden.
Es wurden Kanonen geholt und das Haus in Brand geschossen. Als das Feuer in den Saal kam, wo die Katze saß, sprang sie glücklich zum Fenster hinaus. Die Belagerer hörten aber erst auf, als das ganze Schloss in Schutt und Asche geschossen war.
Die drei Faulen. Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb. Und er wusste nicht, welchen er nach seinem Tode zum König bestimmen sollte. Als die Zeit kam, dass er sterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach, »Liebe Kinder, wer von euch der Faulste ist, der soll nach mir König werden.« Da sprach der Älteste, »Vater, dann gehört das Reich wohl mir, denn ich bin so faul, dass ich nicht einmal die Augen zumache, wenn mir ein Regentropfen in die Augen zu fallen droht.« Der zweite sprach, »Vater, das Reich gehört mir, denn ich bin so faul, wenn ich beim Feuer sitze, um mich zu wärmen, so lasse ich mir eher die Fersen verbrennen, als dass ich meine Beine zurückziehe.« Der dritte sprach, »Vater, das Reich ist mein, denn ich bin so faul, sollte ich irgendwann mal aufgehängt werden, und ich hätte den Strick schon um den Hals, und einer gäbe mir ein scharfes Messer in die Hand, mit dem ich den Strick zerschneiden könnte, so ließ ich mich lieber aufhängen, als dass ich meine Hand anstrengen würde.« Als der Vater das hörte, sprach er zum dritten Sohn, »Du hast es am weitesten gebracht und sollst der König sein.«
vier kunstreichen Brüder. Es war ein armer Mann, der hatte vier Söhne. Und als die herangewachsen waren, sprach er zu ihnen: »Liebe Kinder, ihr müsst jetzt hinaus in die Welt. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte. Macht euch auf und geht in die Fremde. Lernt ein Handwerk und seht, wie ihr euch durchschlagt.« Da ergriffen die vier Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen zum Tor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an eine Stelle, an der sich der Weg in vier Richtungen teilte. Da sprach der Älteste: »Hier müssen wir uns trennen, aber heute in 4 Jahren wollen wir uns an dieser Stelle wieder treffen und in dieser Zeit unser Glück versuchen.« Nun ging jeder seinen Weg, und dem Ältesten begegnete ein Mann, der fragte, wo er hin wollte und was er vorhätte. »Ich will ein Handwerk lernen«, antwortete er. Da sprach der Mann: »Geh mit mir und werde ein Dieb.« »Nein, das ist kein ehrliches Handwerk mehr, und das Ende vom Lied ist, dass einer im Kerker landet oder in Ketten gelegt wird.« »Och«, sprach der Mann, »davor brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich will dir doch bloß beibringen, wie du dir etwas holst, was sonst kein Mensch kriegen kann und wo dir niemand auf die Spur kommt.« Da ließ er sich überreden, wurde bei dem Mann ein gelernter Dieb und wurde so geschickt, dass vor ihm nichts mehr sicher war, was er gerne haben wollte. Der zweite Bruder begegnete einem Mann, der dieselbe Frage an ihn hatte, was er in der Welt lernen wollte. »Ich weiß es noch nicht«, antwortete er. »So geh mit mir und werde ein Sterngucker. Nichts ist besser als das. Es bleibt einem nichts verborgen.« Er ließ sich das gefallen und wurde ein so geschickter Sterngucker, dass sein Meister, als er ausgelernt hatte und weiterziehen wollte, ihm ein Fernrohr gab und zu ihm sprach: »Damit kannst du sehen, was auf Erden und am Himmel vorgeht, und es kann dir nichts verborgen bleiben.« Den dritten Bruder nahm ein Jäger in die Lehre und gab ihm in allem, was zur Jägerei gehört, so guten Unterricht, dass er ein ausgezeichneter Jäger wurde. Der Meister schenkte ihm beim Abschied eine Büchse und sprach: »Die verfehlt nichts. Was du damit aufs Korn nimmst, das triffst du sicher.« Der jüngste Bruder begegnete gleichfalls einem Mann, der ihn anredete und nach seinem Vorhaben fragte: »Hast du nicht Lust, ein Schneider zu werden?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sprach der Junge. »Das Krummsitzen von morgens bis abends, das Hin- und Herfegen mit der Nadel und das Bügeleisenschwingen, das alles will mir bestimmt nicht in den Sinn.«
»Ach was«, antwortete der Mann, »du sprichst, wie du's verstehst. Bei mir aber lernst du eine ganz andere Schneiderkunst, die ist anständig und sehr ehrenvoll.«
Da ließ er sich überreden, ging mit und lernte die Kunst des Schneiderns. Beim Abschied gab ihm dieser eine Nadel mit und sprach:
»Damit kannst du zusammennähen, was dir vor die Nase kommt, und sei es so weich wie ein Ei oder so hart wie Stahl, und es wird ganz zu einem Stück, das keine Naht mehr zu sehen ist.«
Als die 4 Jahre herum waren, kamen die vier Brüder zur gleichen Zeit an dem Kreuzwege zusammen, umarmten und küssten sich und kehrten heim zu ihrem Vater.
»Nun«, sprach dieser ganz vergnügt, »hat euch der Wind wieder zu mir geweht?«
Sie erzählten, wie es ihnen ergangen war und dass jeder das Seinige gelernt hatte. Nun saßen sie gerade vor dem Haus unter einem großen Baum. Da sprach der Vater:
»Jetzt will ich euch auf die Probe stellen und sehen, was ihr könnt.«
Dann schaute er auf und sagte zu dem zweiten Sohn:
»Oben im Gipfel dieses Baumes sitzt zwischen 2 Ästen ein Buchfinkennest. Sag mir, wie viele Eier liegen darin?«
Der Sterngucker nahm sein Glas, schaute hinauf und sagte:
5 sind's. Sprach der Vater zum Ältesten: »Hol du die Eier herunter, ohne dass der Vogel, der darauf sitzt und brütet, gestört wird.«
Der kunstreiche Dieb stieg hinauf und nahm dem Vöglein, das gar nichts davon merkte und ruhig sitzen blieb, die 5 Eier unter dem Hintern weg und brachte sie dem Vater herab. Der Vater nahm sie, legte an jede Ecke des Tisches 1 und das 5. in die Mitte und sprach zum Jäger:
»Du schießest mir mit einem Schuss die 5 Eier in der Mitte entzwei.«
Der Jäger legte seine Büchse an und schoss die Eier, wie es der Vater verlangt hatte, alle 5, und zwar mit einem Schuss. Der hatte gewiss von dem Pulver, das um die Ecke schießen konnte.
»Nun kommt die Reihe an dich«, sprach der Vater zu dem 4. Sohn.
Du nähst die Eier wieder zusammen und auch die jungen Vöglein, die darin sind, und zwar so, dass ihnen der Schuss nichts schadet. Der Schneider holte seine Nadel und nähte, wie es der Vater verlangt hatte. Als er fertig war, musste der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Nest tragen und dem Vogel, ohne dass er etwas merkte, wieder unterlegen. Das Tierchen brütete er vollends aus, und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammengenäht waren, ein rotes Streifchen um den Hals. »Ja«, sprach der Alte zu seinen Söhnen, »ich muss euch über den grünen Klee loben. Ihr habt eure Zeit gut genutzt und etwas Rechtschaffendes gelernt. Ich kann nicht sagen, wem von euch der Vorzug gebührt. Wenn ihr nur bald Gelegenheit habt, eure Kunst anzuwenden, wird es sich zeigen.« Nicht lange danach ging großer Lärm durchs Land, weil die Königstochter von einem Drachen entführt worden war. Der König war Tag und Nacht in Sorgen und ließ bekannt machen, »Wer sie zurückbringt, soll sie heiraten dürfen.« Die vier Brüder sprachen untereinander. »Das wäre eine Gelegenheit, wo wir uns sehen lassen könnten.« Sie wollten zusammen losziehen und die Königstochter befreien. »Wo sie ist, werde ich bald wissen«, sprach der Sterngucker und schaute durch sein Fernrohr. »Ich sehe sie schon. Sie sitzt weit von hier auf einem Felsen im Meer und neben ihr der Drache, der sie bewacht.« Da ging er zu dem König und bat um ein Schiff für sich und seine Brüder und fuhr mit ihnen über das Meer, bis sie zu dem Felsen kamen. Die Königstochter saß da, aber der Drache lag mit seinem Kopf in ihrem Schoß und schlief. Der Jäger sprach, »Ich darf nicht schießen. Ich würde die schöne Prinzessin zugleich töten.« »So will ich mein Glück versuchen«, sagte der Dieb, schlich sich heran und stahl sie unter dem Drachen weg, aber so leise und geschickt, dass das Untier nichts merkte, sondern weiter schnarchte. Sie eilten voller Freude mit ihr aufs Schiff und steuerten aufs offene Meer. Aber der Drache, der bei seinem Erwachen die Königstochter nicht mehr gefunden hatte, kam hinter ihnen her und schnaubte wütend durch die Luft. Als er gerade über dem Schiff schwebte und sich herablassen wollte, legte der Jäger seine Büchse an und schoss ihm mitten ins Herz. Das Untier fiel tot herab, war aber so groß und gewaltig, dass es im Herabfallen das ganze Schiff zertrümmerte. Sie erhaschten glücklich noch ein paar Bretter und schwammen auf dem weiten Meer umher. Da war wieder große Not. Aber der Schneider, nicht faul, nahm seine wunderbare Nadel, nähte die Bretter mit ein paar großen Stichen in der Eile zusammen, setzte sich darauf und sammelte alle Stücke des Schiffs. Dann nähte er auch diese so geschickt zusammen, dass in kurzer Zeit das Schiff wieder segelfertig war und sie glücklich heimfahren konnten. Als der König seine Tochter wieder erblickte, war die Freude groß. Er sprach zu den vier Brüdern, »Einer von euch soll meine Tochter zur Frau haben, aber welcher das ist, macht unter euch aus.« Da entstand ein heftiger Streit unter ihnen, denn jeder machte Ansprüche. Der Sterngucker sprach, »Hätte ich nicht die Königstochter gesehen, so wären alle eure Künste umsonst gewesen. Darum ist sie mein.« Der Dieb sprach, »Was hätte das Sehen geholfen, wenn ich sie nicht unter dem Drachen weggeholt hätte? Darum ist sie mein.« Der Jäger sprach, »Ihr wärt doch samt der Königstochter von dem Untier zerrissen worden, hätte meine Kugel es nicht getroffen. Darum ist sie mein.« Der Schneider sprach, »Und hätte ich euch mit meiner Kunst nicht das Schiff wieder zusammengeflickt, ihr wärt alle jämmerlich ertrunken. Darum ist sie mein.« Da sprach der König,
»Jeder von euch hat ein gleiches Recht, und weil nicht jeder von euch meine Tochter haben kann, so soll sie keiner von euch haben. Aber ich will jedem zur Belohnung einen Teil meines Königreiches geben.«
Den Brüdern gefiel diese Entscheidung, und sie sprachen, »Es ist besser so, als dass wir uneins werden.« Da erhielt jeder ein Stück des Königreichs, und sie lebten mit ihrem Vater in aller Glückseligkeit bis zu ihrem Tode.
Die sechs Schwäne. Es jagte einmal ein König in einem sehr großen Wald. Und er jagte dem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, blieb er stehen und blickte um sich. Erst jetzt bemerkte er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Weg zurück, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopf, die auf ihn zukam. Es war eine Hexe.
»Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen?«
»Oh ja, Herr König, das kann ich wohl. Aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nimmermehr aus dem Wald und müsst darin verhungern.«
»Was ist das für eine Bedingung?«
»Ich habe eine Tochter, die so schön ist, wie ihr keine andere auf der Welt finden könnt. Die verdient ganz sicher, eure Gemahlin zu werden. Wenn ihr die zur Frau Königin macht, so zeige ich euch den Weg aus dem Wald.«
Der König hatte große Angst. In seiner Not war er damit einverstanden. Und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter am Feuer saß. Sie begrüßte den König, als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sah sofort, dass sie sehr schön war. Trotzdem gefiel sie ihm nicht, und er konnte sie ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo auch die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Frau 7 Kinder, 6 Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter würde sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, brachte er seine Kinder in ein einsames Schloss, das mitten in einem Wald stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau einmal ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Das konnte er vor sich hinwerfen, und schon wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der König in seiner Abwesenheit auffiel. Sie wurde neugierig und wollte wissen, was er da draußen ganz allein im Wald machte. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis und erzählten ihr auch von dem Knäuel, das den Weg zeigen konnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgefunden hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Dann machte sie kleine weiße und seidene Hemdchen, und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, nähte sie einen Zauber hinein. Und als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald, und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemand kommen sahen, meinten, ihr lieber Vater käme zu ihnen und kamen voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes Kind eins von den Hemdchen und schwupps verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Hause und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war nicht zusammen mit den 6 Brüdern herausgelaufen und die böse Stiefmutter wusste nichts von diesem Mädchen. Am nächsten Tag kam der König und wollte seine Kinder besuchen. Er fand aber nur das Mädchen.
»Wo sind deine Brüder?«
»Ach, lieber Vater, die sind fort und haben mich allein zurückgelassen.«
Und sie erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen hatte, wie die 6 Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen waren, und sie zeigte ihrem Vater die Federn, die die Schwäne im Hof hatten fallen lassen und die es aufgesammelt hatte. Der König war sehr traurig, aber er kam nicht auf die Idee, dass seine Frau, die Königin, die böse Tat vollbracht hatte. Weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch noch geraubt, wollte er es mitnehmen. Aber das Mädchen hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass sie nur noch diese Nacht im Waldschloss bleiben durfte. Das arme Mädchen dachte aber bei sich,
»Hier bleibe ich nicht länger. Ich will losziehen und meine Brüder suchen.«
Und als die Nacht kam, entfloh sie und ging geradewegs in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht durch und auch am nächsten Tag in einem fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da sah es eine Wildhütte, stieg hinauf und fand eine Stube mit 6 kleinen Betten. Aber es traute sich nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht da unten zubringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass 6 Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab, und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Das Mädchen erkannte ihre Brüder, freute sich und kroch unterm Bett hervor. Die Brüder waren genauso erfreut, als sie ihr Schwesterchen sahen. Aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Hier kannst du nicht bleiben, Schwester. Das ist eine Herberge für Räuber. Wenn die heimkommen und dich finden, dann ist es um dich geschehen.«
»Könnt ihr mich denn nicht beschützen?«
»Nein, wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt. Aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte.
»Könnt ihr denn nicht erlöst werden?«
»Ach ja, aber nein, die Bedingungen sind zu schwer für dich. Du darfst 6 Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit 6 Hemdchen für uns aus Sternenblumen zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren.« Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, die Brüder zu erlösen, und wenn es auch das Leben kostete. Sie verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und kletterte auf einen Baum und verbrachte da die Nacht. Am nächsten Morgen ging das Mädchen los, sammelte Sternblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemandem, und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Doch dann geschah es, dass der König dieses Landes im Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf dem das Mädchen saß.
»Wer bist du?«
Das Mädchen gab aber keine Antwort.
»Komm herab zu uns, wir wollen dir nichts zuleid tun.«
Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte, sie damit zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab. Da warf es ihnen seinen Gürtel herab. Und als auch dies nicht half, seine Strumpfbänder. Und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so dass es nichts mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber damit nicht abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der fragte,
»Wer bist du? Was machst du auf dem Baum?«
Er fragte es in allen Sprachen, die er wusste, aber das Mädchen blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, verliebte sich der König. Er legte ihr seinen Mantel um, nahm sie vor sich aufs Pferd und brachte sie in sein Schloss. Da ließ er ihr feine Kleider bringen, und sie strahlte in ihrer Schönheit wie der helle Tag. Aber es war kein Wort aus ihr herauszubringen. Er setzte sich bei Tisch an seine Seite, und irgendwann sprach er,
»Dich möchte ich heiraten und keine andere auf der Welt.«
Und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin.
»Wer weiß, wo die her ist? Die kann nicht mal reden. Sie ist eines Königs nicht würdig.«
Als die Königin nach einem Jahr das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Da ging sie zum König und behauptete, die Königin wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte das aber nicht glauben und hörte nicht auf die böse Mutter. Die Königin aber saß beständig und nähte an den Hemden und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben zur Welt brachte, ging die falsche Schwiegermutter nach demselben Muster vor. Aber der König wollte ihr auch dieses Mal nicht glauben.
»Sie ist viel zu gut, als dass sie so etwas tun könnte. Wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen.«
Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborene Kind wegnahm und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, da konnte der König nicht anders. Er musste sie dem Gericht übergeben. Und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu erleiden. Als der Tag kam, an dem das Urteil vollzogen werden sollte, da war auch zugleich der letzte Tag der 6 Jahre um, in denen die Königin, also die Schwester der 6 Brüder, nicht sprechen und nicht lachen durfte. Und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die 6 Hemden waren fertig geworden, nur dass an dem letzten Hemd der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm
und als sie oben stand und das Feuer angezündet werden sollte, schaute sie sich um. Und siehe da, 6 Schwäne kamen durch die Luft dahergezogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr und senkten sich herab, so dass sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. Und als sie davon berührt wurden, fielen die Schwanenhäute ab und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön. Nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie umarmten und küssten sich, und die Königin ging zum König, der ganz verwirrt war, und fing an zu reden und sagte, »Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt.« Und erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre 3 Kinder weggenommen und verborgen hatte. Da wurden die 3 Kleinen zur großen Freude des Königs herbeigeholt, und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren 6 Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden.
Sechse kommen durch die ganze Welt. Es war einmal ein Mann, der diente als Soldat im Krieg und er hielt sich für sehr tapfer, aber als der Krieg zu Ende war, bekam er zum Abschied nur läppische 3 Heller Reisegeld auf den Weg. »Wartet«, sprach er, »das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe viel mehr verdient. Na wartet, der König wird mir noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben.« Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen Mann darin stehen, der hatte 6 Bäume ausgerupft, als wären's Kornhalme. Der Soldat sprach ihn an, »Willst du mein Diener sein und mit mir ziehen?«
»Ja«, antwortete der, »aber erst will ich meiner Mutter das Holz hier heimbringen.«
Und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die 5 anderen, hob alles auf die Schulter und trug es fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem neuen Herrn los. Der sprach, »Wir 2 müssten doch eigentlich gut durch die ganze Welt kommen.« Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. Der Soldat sprach zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, 2 Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast einer Eiche, der will ich das linke Auge herausschießen. Oh, grandios, geh mit mir, wenn wir 3 zusammen sind, sollten wir gut durch die ganze Welt kommen.« Der Jäger war bereit und ging mit, und sie kamen zu 7 Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum, obwohl links und rechts kein Windchen wehte und sich kein Blättchen bewegte. Da sprach der Soldat, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen antreibt. Es regt sich ja überhaupt kein Lüftchen.« Und er ging mit seinen 2 Dienern weiter. Nach 2 Meilen sahen sie einen Mann auf einem Baum sitzen, der hielt das eine Nasenloch zu und blies aus dem anderen. »Meine Güte, was treibst du da oben?« fragte der Soldat.
2 Meilen von hier stehen 7 Windmühlen. Seht, die blase ich an, damit sie laufen wie geschmiert.«
»Oh, fantastisch, geh mit uns. Wenn wir 4 zusammen sind, sollten wir ganz gut durch die ganze Welt kommen.« Da stieg der Bläser herab und ging mit. Und etwas später sahen sie einen, der stand auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Soldat, »Du hast dir es ja bequem gemacht zum Ausruhen.« »Ich bin ein Läufer, und damit ich nicht gar zu schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit 2 Beinen laufe, so geht's geschwinder, als ein Vogel fliegt.« »Oh, unglaublich, geh mit uns. Wenn wir 5 zusammen sind, sollten wir richtig gut durch die ganze Welt kommen.« Da ging auch der Läufer mit, und es dauerte gar nicht lange, da begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Soldat zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, sonst siehst du ja aus wie ein Hanswurst.« »Ich darf's aber nicht tun, denn setz ich meinen Hut gerade auf den Kopf, so kommt ein gewaltiger Frost und die Vögel am Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde.« »Oh, nicht zu fassen, geh mit uns. Wenn wir 6 zusammen sind, sollten wir gut und gerne durch die ganze Welt kommen.« Nun gingen sie zu 6 in eine Stadt, wo der König gerade einen Gemahl für seine Tochter suchte. Wer mit um die Wette laufen wollte und den Sieg davontrug, der sollte ihr Mann werden. Alle Verlierer sollten aber ihren Kopf hergeben. Unangenehme Sache. Da meldete sich der Soldat und sprach, »Ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen.« Der König antwortete, »Dann musst du auch noch sein Leben aufs Spiel setzen.« Als das verabredet und festgemacht war, schnallte der Soldat dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, »Nun sei hurtig und hilf, dass wir siegen.« Es war festgelegt worden, dass derjenige Sieger war, der am schnellsten Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen herbeiholte. Nun bekam der Läufer einen Krug und die Königstochter auch. Aber als die Königstochter erst eine kleine Strecke gelaufen war, konnte den Läufer schon kein Zuschauer mehr sehen. Es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit kam er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten auf dem Heimweg überkam ihn eine Müdigkeit, da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er hatte einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, als Kopfkissen benutzt, um hart zu liegen und bald wieder aufzuwachen. Inzwischen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es ein gewöhnlicher Mensch vermag, am Brunnen angelangt und sie eilte mit ihrem Krug voll Wasser zurück. Und als sie den Läufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach: »Der Feind ist in meine Hände gefallen.« Sie leerte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht glücklicherweise der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da lud er seine Büchse und schoss so geschickt, dass er dem Läufer den Pferdeschädel unter dem Kopf wegschoss, ohne ihm weh zu tun. Der Läufer erwachte, sprang in die Höhe und sah, dass sein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Krug wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war noch 10 Minuten vor der Königstochter beim Schloss. Den König aber kränkte es und seine Tochter noch mehr, dass so ein einfacher Soldat der Gemahl werden sollte. Sie ratschlagten also, wie sie ihn samt seiner 5 Gesellen wieder loswerden konnten. Da sprach der König leise zu seiner Tochter: »Ich habe ein Mittel gefunden, lass nicht den Kopf hängen.« Und dann wieder laut und kräftig zu den 6: »Ihr sollt nun alle lustig sein, essen und trinken.« Der König führte sie zu einer Stube, die hatte einen Boden, Türen und Fensterstäbe aus Eisen. In der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen vorbereitet. »Geht hinein und lasst's euch gut gehen.« Und als sie darin saßen, ließ der König die Tür verschließen und verriegeln. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lange unter der Stube zu machen, bis das Eisen glüht. Das tat der Koch, und es wurde den 6 in der Stube, während sie so an der Tafel saßen, ganz warm, und sie meinten, das käme vom Essen. Als aber die Hitze immer größer wurde und sie hinaus wollten, Tür und Fenster aber verschlossen waren, da merkten sie, dass der König Böses im Sinn gehabt hatte. »Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt«, sprach der mit dem Hütchen. »Ich will einen Frost kommen lassen, vor dem sich das Feuer schämen und verkriechen soll.« Da setzte er sein Hütchen gerade, und sofort kam ein eisiger Frost, dass alle Hitze verschwand und die Speisen auf den Schüsseln anfingen zu frieren. Als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, die 6 wären in der Hitze geschmolzen, da ließ er die Tür öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber als die Tür aufging, standen sie alle 6 da, frisch und gesund, und sie sagten, es wäre ihnen ganz recht, dass sie heraus könnten, um sich mal ein bisschen zu wärmen. Denn bei der großen Kälte in der Stube würden ja die Speisen an den Schüsseln festfrieren. Da ging der König voll Zorn zum Koch, schimpfte ihn und fragte, warum er nicht getan hätte, was er ihm befohlen hatte. Der Koch aber antwortete, »Es ist Glut genug da, seht nur selbst.« Der König sah ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube und merkte, dass er den 6 auf diese Weise nichts anhaben könnte. Nun überlegte der König aufs Neue, wie er seine ungeliebten Gäste loswerden konnte, ließ den Soldaten kommen und sprach, »Willst du nicht lieber Gold nehmen und dafür auf die Hochzeit mit meiner Tochter verzichten? Dann sollst du Gold haben, so viel du nur willst.« »Oh ja, lieber König, gebt mir so viel, wie mein Diener tragen kann, dann verlange ich eure Tochter nicht. In 14 Tagen will ich kommen und das Gold abholen.« Dann rief der Soldat alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei, die mussten 14 Tage lang sitzen und einen riesigen Sack nähen. Und als er fertig war, ging der Starke, der Bäume ausrupfen konnte, mit dem Sack auf der Schulter, zusammen mit den anderen 5, zum König. Der König wunderte sich, »Was ist das für ein gewaltiger Kerl, der den hausgroßen Ballen Stoff auf der Schulter trägt?« Aber die Frage half nichts. Der König ließ eine ganze Tonne Gold herbeibringen. Die mussten 16 der stärksten Männer tragen. Aber der Starke packte das Gold einfach mit einer Hand, steckte es in den Sack und sprach,
»Warum bringt ihr nicht gleich mehr? Das deckt ja kaum den Boden.«
Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen. Den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack wurde davon gerade mal halb voll. Der Starke wurde ungeduldig.
Schafft mehr herbei, die paar Brocken füllen den Sack doch gar nicht.
Da mussten noch 7000 Wagen mit Gold aus dem ganzen Königreich zusammengefahren werden. Die schob der Starke gleich zusammen mit den vorgespannten Ochsen in seinen Sack.
Ich will nicht kleinlich sein und nehmen, was kommt, damit der Sack nur endlich mal voll wird.
Als alles drin war, ging immer noch viel hinein, also sprach der Soldat: Ich will der Sache ein Ende machen. Man bindet ja auch manchmal einen Sack zu, auch wenn er noch nicht voll ist. Dann nahm der Starke den schweren Goldsack auf den Rücken und alle 6 gingen fort. Der König wurde zornig und ließ seine Reiter aufsitzen. Die sollten den 6 Kerlen nachjagen und sie hatten Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen. 2 Regimenter holten sie bald ein und riefen ihnen zu: Ihr seid Gefangene, legt den Sack mit dem Gold nieder oder ihr werdet zusammengehauen.
Was sagt ihr? Sprach der Bläser. Wir sind Gefangene? Ihr sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen.
Und er hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimenter an. Dabei fuhren sie auseinander und flogen in die blaue Luft über alle Berge hinweg, mal hierhin, mal dorthin. Ein Feldwebel bat um Gnade, er hätte 9 Wunden und wäre doch ein braver Kerl. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so dass der Feldwebel ohne Schaden wieder herabkam. Doch er sprach zu ihm:
Geh rausch heim zu deinem König und sag ihm, er soll ruhig nur noch mehr Reiter schicken. Ich will sie alle in die Luft blasen.
Der König erfuhr bald davon.
Ach, lass die Kerle gehen. Die haben etwas, gegen das ich nicht ankomme.
Also behielten die 6 ihren Reichtum, teilten ihn unter sich auf und lebten vergnügt bis an ihr Ende.
Die 7 Raben. Ein Mann hatte 7 Söhne und immer noch kein Töchterchen. So sehr er sich auch eins wünschte, doch eines Tages bekam seine Frau wieder ein Kind. Und es war doch tatsächlich ein Mädchen. Obwohl es schön war, so war es doch auch schmächtig und klein und sollte wegen seiner Schwachheit schnell getauft werden. Da schickte der Vater einen der Knaben in aller Eile zur Quelle, um Taufwasser zu holen, und die anderen 6 liefen mit. Jeder wollte aber der Erste beim Wasserschöpfen sein, und dabei fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wussten nicht, was sie tun sollten, und keiner traute sich nach Hause. Der Vater wusste gar nicht, warum die Jungen so lange ausblieben. »Gewiss«, sprach er, »haben sie es wieder bei einem Spiel vergessen.« Und als sie immer noch nicht kamen, fluchte er im Ärger: »Ich wünschte, dass die 7 Jungen alle zu Raben werden.« Kaum hatte er das ausgesprochen, so hörte er ein Geschwirr über seinen Kopf in der Luft, blickte auf und sah 7 kohlschwarze Raben auf- und davonfliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig sie über den Verlust ihrer 7 Söhne waren, so froh waren sie über ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam und mit jedem Tage schöner wurde. Es wusste lange Zeit nicht einmal, dass es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich davor, die 7 Brüder zu erwähnen, bis es eines Tages die Leute über sie sprechen hörte. Sie sei so wunderschön, aber sie sei auch schuld am Unglück ihrer 7 Brüder. Da wurde sie ganz betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hätte und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen. Seit diesem Tag hatte das Mädchen keine Ruhe mehr, bis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, um die 7 Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien. Es sollte kosten, was es wollte. Sie nahm nichts mit sich als ein Ringlein von ihren Eltern als Andenken. Ein Laib Brot für den Hunger, ein Krug Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Nun ging es immer weiter, bis an der Weltende. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zum Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und böse, und als er das Kind bemerkte, sprach er: »Ich rieche Menschenfleisch.« Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen. Die waren freundlich und gut und jeder saß auf seinem besonderen Stühlchen. Der Morgenstern stand auf, gab dem Mädchen einen Hühnerknochen und sprach: »Wenn du das Hühnerbeinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen, und in dem Glasberg, da sind deine Brüder.« Das Mädchen nahm das Hühnerbeinchen, wickelte es sorgfältig in ein Tüchlein ein und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Tor verschlossen war. Nun wollte es das Beinchen hervorholen, aber als es das Tüchlein aufmachte, war es leer und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es retten und jetzt hatte es keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich sein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Als es hineinging, war der kleine Finger nachgewachsen. Und es kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach:
»Mein Kind, was suchst du hier?«
»Ich suche meine Brüder, die 7 Raben«, antwortete es.
Der Zwerg sprach:
»Die Herrenraben sind nicht zu Hause, aber willst du so lang warten, bis sie kommen, so tritt ein.«
Darauf brachte das Zwerglein die Speisen der Raben, getragen auf 7 Tellerchen und in 7 Becherchen. Und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen. Und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen, in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und Geweh. Da sprach das Zwerglein:
»Jetzt kommen die Herren Raben heimgeflogen.«
Da kamen sie, wollten essen und trinken und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem anderen:
»Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen.«
Und als der 7. austrank, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, dass es ein Ring von Vater und Mutter war und sprach:
»Ach, wäre unser Schwesterlein da, so wären wir erlöst.«
Als das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, trat es hervor und da bekam alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küssten einander und zogen fröhlich nach Hause.
Siebenschön. Es waren einmal in einem Dorf ein paar arme Leute. Die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter. Die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte, wusch die Wäsche, konnte spinnen und nähen für 7 und war so schön wie 7 zusammen. Darum wurde sie Siebenschön genannt. Aber weil sie wegen ihrer Schönheit immer von den Leuten angestarrt wurde, schämte sie sich und nahm manchmal sogar einen Schleier vor ihr Gesicht. So sah sie eines Tages auch einmal der Königssohn und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne. Aber es tat ihm leid, dass er wegen des Schleiers nicht auch ihr Gesicht sah, und deshalb fragte er einen seiner Diener: »Wie kommt es, dass wir 7 Schöns Gesicht nicht sehen?« »Das kommt daher«, antwortete der Diener, »weil 7 Schön so sittsam ist.« Darauf sagte der Königssohn: »Ist 7 Schön so sittsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein Leben lang und will sie heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldenen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden. Sie solle abends zu der großen Eiche kommen.« Der Diener tat, wie ihm befohlen war. Und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen, ging daher zur großen Eiche, und da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe und dass er sie zur Frau nehmen wolle. Siebenschön aber sagte: »Ich bin ein armes Mädchen, und du bist ein reicher Prinz. Dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich zur Frau nehmen willst.« Der Prinz aber ließ nicht nach, und da sagte sie, dass sie ein paar Tage Bedenkzeit brauche. Der Königssohn konnte aber unmöglich ein paar Tage warten. Er schickte schon am nächsten Tag Siebenschön ein paar silberne Schuhe und ließ sie bitten, noch einmal unter die große Eiche zu kommen. Da sie auch dieses Mal kam, fragte er, ob sie sich besonnen habe. Sie aber sagte, sie habe noch keine Zeit gehabt, sich zu besinnen. Es gebe im Haushalt ganz viel zu tun, und sie sei ja doch ein armes Mädchen und er ein reicher Prinz, und sein Vater werde sehr böse werden, wenn er, der Prinz, sie zur Frau nehmen wolle. Aber der Prinz bat von Neuem und immer mehr, bis Siebenschön versprach, sich das gewiss bald zu überlegen und ihren Eltern zu sagen, was der Prinz ihr vorgeschlagen habe. Als der folgende Tag kam, da schickte der Königssohn ihr ein Kleid. Das war ganz aus goldenem Stoff, und er ließ sie abermals zur Eiche bitten. Aber als nun Siebenschön dorthin kam und der Prinz wieder fragte, da musste sie wieder sagen und klagen, dass sie abermals viel zu viel und den ganzen Tag zu tun hatte und keine Zeit zum Bedenken und dass sie mit ihren Eltern über diese Sache auch noch nicht habe reden können. Aber der Prinz sagte ihr, sie solle nur seine Frau werden, so werde sie später auch Königin, und da sah sie, wie aufrichtig der Prinz es mit ihr meinte. So sagte sie schließlich ja und kam nun jeden Abend zur Eiche und zu dem Königssohn. Auch sollte der König noch nichts davon erfahren. Aber da war am Hofe eine alte, hässliche Hofmeisterin, die lauerte dem Königssohn auf, kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem König. Der König ergrimmte, sandte Diener aus und ließ das Häuschen, worin Siebenschöns Eltern wohnten, in Brand stecken, damit sie darin anbrenne. Sie tat dies aber nicht. Sie sprang, als sie das Feuer merkte, heraus und sofort in einen leeren Brunnen hinein. Ihre Eltern aber, die armen alten Leute, verbrannten in dem Häuschen. Da saß nun Siebenschön drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, konnte es aber zuletzt doch nicht auf die Dauer drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Männerkleider, ging als ein junger Mann an den Hof des Königs und bot sich als Diener an. Der König fragte den jungen Diener nach seinem Namen. Da erhielt er die Antwort »Unglück«. Doch dem König gefiel der junge Diener trotz des seltsamen Namens so gut, dass er ihn gleich annahm und auch bald besser leiden konnte als alle anderen Diener an seinem Hof. Als der Königssohn erfuhr, dass Siebenschöns Häuschen verbrannt war, wurde er sehr traurig und glaubte, dass auch Siebenschön umgekommen sei. Der König glaubte das auch und wollte, dass sein Sohn nun endlich eine Prinzessin heiratet. Gesagt, getan. Die Wahl fiel auf die Tochter eines benachbarten Königs. Da musste auch der ganze Hof und die ganze Dienerschaft mit zur Hochzeit ziehen. Und für Siebenschön war es am traurigsten. Es lag ihr wie ein Stein auf dem Herzen. Sie ritt ganz am Ende und sang wehklagend mit klarer Stimme. »Siebenschön war ich genannt. Unglück ist mir jetzt bekannt.« Das hörte der Prinz von Weitem. »Ei, wer singt denn da so schön?« »Es wird wohl mein neuer Diener, der Unglück, sein«, antwortete der König. Da hörten sie noch einmal den Gesang. »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Da fragte der Prinz noch einmal, ob das wirklich niemand anders sein konnte als der neue Diener. Und der König sagte, er wisse es nicht anders. Als nun der Zug ganz nahe an das Schloss der neuen Braut kam, erklang noch ein drittes Mal die schöne, klare Stimme. »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger. Er machte mit seinem Pferd kehrt und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp, bis er zu Unglück kam und Siebenschön sofort erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges und zog in das Schloss ein. Als nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt war und die Verlobung stattfinden sollte, so sagte der Prinz zu seinem künftigen Schwiegervater: »Herr König, ehe ich mich mit eurer Prinzessin Tochter feierlich verlobe, bitte ich euch, mir erst ein kleines Rätsel zu lösen. Ich besitze einen schönen Schrank. Zu diesem verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel. Deshalb kaufte ich mir also einen neuen Schlüssel. Bald darauf fand ich aber den alten Schlüssel wieder. Jetzt sagt mir, Herr König, welchen Schlüssel soll ich nun nehmen?«
»Ei, natürlich wieder den alten«, antwortete der König. »Das Alte soll man in Ehren halten und es nicht gegen Neues eintauschen.«
»Ganz genau, Herr König«, antwortete nun der Prinz. »So seid mir bitte nicht böse, wenn ich eure Prinzessin nicht zur Frau nehmen kann. Sie ist der neue Schlüssel. Und dort steht der alte.« Und er nahm Siebenschön an die Hand und führte sie zu seinem Vater, indem er sagte, »Siehe, Vater, das ist meine Braut.« Aber der alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus, »Lieber Sohn, das ist ja Unglück, mein Diener!« Und viele Hofleute schrien, »Herrgott, das ist ja ein Unglück!« »Nein«, sagte der Königssohn, »hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut.« Und er nahm Urlaub von der Versammlung und führte Siebenschön als Herrin und Frau auf sein schönstes Schloss.
Die sieben Schwaben. Es waren einmal sieben Schwaben. Der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jackli, der dritte der Marli, der vierte der Järgli, der fünfte der Michael, der sechste der Hans und der siebte der Veitli. Alle sieben hatten sich vorgenommen, die Welt zu erkunden, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch sicher waren, hielten sie es für ratsam, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber einen recht starken und langen Spieß machen ließen, um sich gegen Feinde zur Wehr zu setzen. Diesen Spieß fassten sie alle sieben zusammen an. Vorn ging der Kühnste und Stärkste, das musste Herr Schulz sein, und dann folgten die anderen der Reihe nach, und der Veitli war der Letzte. Nun geschah es irgendwann, als sie einen weiten Weg gegangen waren und auch noch ein gutes Stück bis ins Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mussten, dass in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Rosskäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, dass er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leib ausbrach.
»Horch, horch!« rief er seinen Gesellen zu. »Mein Gott, ich höre eine Trommel!«
Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ein Geruch in die Nase kam, sprach.
»Da ist ohne Zweifel etwas Gefährliches, denn ich rieche Schießpulver und einen Zündstrick.«
Bei diesen Worten wollte der Herr Schulz die Flucht ergreifen, und er sprang im Nu über einen Zaun. Weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechens sprang, der vom Heumachen liegen geblieben war, so knallte ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen saftigen Schlag an den Kopf.
»Auwei! Auwei!« schrie Herr Schulz. »Nimm mich gefangen! Ich ergeb mich! Ich ergeb mich!«
Obwohl sein Gegner kein Mensch, sondern ein harmloser Rechen mit Besenstiel war. Die anderen sechs hüpften vor Aufregung alle einer über den anderen und schrien,
»Ergibst du dich, so ergeb ich mich auch! Ergibst du dich, so ergeb ich mich auch!«
Aber als weit und breit kein Feind zu sehen war, der sie binden und fortführen wollte, merkten sie, dass sie sich selbst hereingelegt hatten. Diese Geschichte wollten sie niemandem erzählen, damit sie nicht ausgelacht wurden wegen ihrer Tollpatschigkeit. Danach zogen sie weiter. Die zweite gefährliche Sache, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen saß auf ihrem Weg ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe und hatte seine großen gläsernen Augen offen stehen. Da erschraken sie beim Anblick des, so kam es ihnen vor, grausamen und wilden Tieres. Sie überlegten gemeinsam, was zu tun ist. Fliehen wollten sie nicht, weil sie das Ungeheuer sonst verfolgen und auffressen könnte, mit Haut und Haar. Also sprachen sie,
»Wir müssen einen großen und gefährlichen Kampf bestehen. Frisch gewagt ist halb gewonnen.«
Und alle sieben fassten den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Herr Veitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten. Der Veitli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief,
»Stoß zu in aller Schwabenname, sonst wünsch ich, dass ihr möcht Alarme.«
Aber der Hans wusste, dass der Veitli eigentlich ein Hosenscheißer war und sprach,
»Beim Element, du hast gut Schwätze, bestätsch der Letzt beim Drachenhetze.«
Der Michael rief, »Es wird nicht fehle um Eihaar, so ischt es wohl der Teufel gar.« Darauf kam der Järgli an die Reihe, der sprach,
»Ischt er's nit, so ischt sei Mutter oder des Teufels Stiefbruder.«
Der Marli hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Veitli,
»Los, Veitli, gang du voran! Ich will dahinter vor dir stand!«
Der Feitli aber hörte nicht drauf. Und der Jackli sagte, »Der Schulz, der muss der Erste sein, denn ihm gebührt die Ehr allein.« Da nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach ansteckend, »So zieht denn herzhaft in den Streit. Hier an erkennt man tapfere Leut.« Da gingen sie allesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz schrie aber in großer Angst, »Hau, hole, hau, 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 hau!« Davon erwachte der Hase, erschrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voller Freude,
»Potz, Feitli, luag, luag, was ist das? Das Ungeheuer ist der Has!«
Die Schwabenbande suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein moosiges, stilles und tiefes Wasser mit wenigen Brücken. An mehreren Orten musste man sich in Schiffen ans andere Ufer fahren lassen. Weil die sieben Schwaben davon nichts wussten, riefen sie einem Mann, der auf der anderen Flussseite seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man denn hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte in seinem Dialekt,
»Wat, wat?«
Also, »Was, was?« Der Herr Schulz verstand aber, »Warte, warte durchs Wasser« und machte sich, weil er der Vorderste war, auf den Weg in die Mosel hinein. Es dauerte nicht lang, da versank er im Schlamm und in den antreibenden tiefen Wellen. Seinen Hut aber jagte der Wind hinüber ans andere Ufer. Und ein Frosch setzte sich dabei den Hut auf und quakte,
»Quack, quack, quack, quack!«
Die sechs anderen hörten das drüben und dachten, Herr Schulz würde das sagen. Sie sprachen,
»Unser Freund Herr Schulz ruft uns. Wenn er hinüber warten kann, warum wir nicht auch?«
Da sprangen sie eilig alle zusammen ins Wasser und ertranken. Schuld war ein Frosch, dass niemand von dem Schwabenbund wieder nach Haus kam. Zwölf faulen Knechte. Zwölf Knechte, die schon den ganzen Tag nichts getan hatten, wollten sich am Abend nicht noch anstrengen, sondern legten sich ins Gras und rühmten sich ihrer Faulheit. Der Erste sprach,
»Ach, was geht mich eure Faulheit an? Ich hab mit meiner eigenen zu tun. Die Sorge für meinen Bauch ist meine Hauptarbeit. Ich esse nicht wenig und trinke desto mehr. Wenn ich vier Mahlzeiten gehalten habe, so faste ich eine kurze Zeit, bis ich wieder Hunger empfinde. Das bekommt mir am besten. Früh aufstehen ist nicht meine Sache. Wenn es gegen Mittag geht, so suche ich mir schon einen Ruheplatz aus. Ruft mein Herr und Gebieter, so tue ich, als hätte ich es nicht gehört. Und ruft er zum zweiten Mal, so warte ich noch eine Zeit lang, bis ich mich erhebe und gehe dann recht langsam. So lässt sich das Leben ertragen.«
Der Zweite sprach,
»Ich habe ein Pferd zu versorgen, aber wenn ich nicht will, so gebe ich ihm kein Futter und sage, es habe schon gefressen. Dafür lege ich mich in den Haferkasten und schlafe vier Stunden. Danach strecke ich den Fuß heraus und fahre damit dem Pferd ein paar Mal über den Leib. Also ist es gestriegelt und geputzt. Wer wird da viele Umstände machen? Aber der Dienst ist mir doch noch zu beschwerlich.«
Der Dritte sprach,
»Wozu sich mit Arbeit plagen? Dabei kommt nichts heraus. Ich legte mich in die Sonne und schlief. Es fing an zu tröpfeln, aber weshalb aufstehen? Ich ließ es in Gottes Namen weiterregnen. Zuletzt kam ein Platzregen, und zwar so heftig, dass er mir die Haare vom Kopfe ausriss und wegschwemmte. Aber die wachsen ja nach.«
Der Vierte sprach,
»Soll ich eine Arbeit anfangen? So döse ich erst eine Stunde herum, damit ich meine Kräfte spare. Dann fange ich ganz gemächlich an und frage, ob nicht andere da wären, die mir helfen könnten. Die lasse ich dann die Hauptarbeit tun und sehe eigentlich nur zu, aber das ist mir auch noch zu viel.«
Der Fünfte sprach,
»Na, was soll ich da sagen? Denkt euch, ich soll den Mist aus dem Pferdestall fortschaffen und auf den Wagen laden. Ich lasse es langsam angehen, und habe ich etwas auf die Gabel genommen, so hebe ich es nur halb in die Höhe und ruhe erst mal eine Viertelstunde, bis ich es vollends hinaufwerfe. Ich habe schließlich keine Lust, mich tot zu arbeiten.«
Der Sechste sprach,
»Schämt euch! Ich erschrecke vor keiner Arbeit,
aber ich lege mich vorher erst einmal 3 Wochen hin und ziehe nicht einmal meine Kleider aus. Will ich eine Treppe hochgehen, so ziehe ich einen Fuß nach dem anderen langsam auf die erste Stufe herauf, dann zähle ich die übrigen Stufen, damit ich weiß, auf welcher Stufe ich ruhen muss.
Der 7. sprach: Bei mir geht das nicht. Mein Herr sieht auf meine Arbeit, nur ist er den ganzen Tag nicht zu Hause. Ich bewege mich dann nicht vom Fleck. Dafür müssten mich auch 4-stämmige Männer mit allen Kräften fortschieben.
Der 8. sprach: Dann bin ich wohl allein ein munterer Kerl. Liegt mir mal ein Stein im Weg, so gebe ich mir nicht die Mühe, meine Beine hochzuheben und darüber hinwegzugehen. Nein, ich lege mich auf die Erde nieder. Und bin ich nass, so bleibe ich liegen, bis die Sonne mich getrocknet hat. Höchstens drehe ich mich so, dass sie auf mich scheinen kann.
Der 9. sprach: Hei, das gefällt mir. Aber das ist ja noch gar nichts. Heute lag ein Brot vor mir, aber ich war zu faul, danach zu greifen und wäre fast vor Hunger gestorben. Auch ein Krug stand dabei, aber so groß und schwer, dass ich ihn nicht in die Höhe heben mochte und lieber Durst litt. Mich nur umzudrehen war mir zu viel. Ich blieb den ganzen Tag liegen wie ein Stock.
Der 10. sprach: Ach, mir hat die Faulheit Schaden gebracht. Ein gebrochenes Bein und geschwollene Waden. 2 andere Diener und ich lagen auf einem Fahrweg und ich hatte die Beine ausgestreckt. Da kam jemand mit einem Wagen und die Räder fuhren über meine Beine. Ich hätte die Beine natürlich zurückziehen können, aber ich hörte den Wagen nicht kommen. Die Mücken summten mir um die Ohren, krochen mir zur Nase hinein und zum Mund wieder heraus. Wer will sich die Mühe geben, das Insektenpack wegzujagen?
Der 11. sprach:
Gestern hab ich meinen Dienst hingeschmissen. Ich hatte keine Lust mehr, meinem Herrn noch länger schwere Bücher hin und her zu tragen. Das nahm den ganzen Tag kein Ende. Aber um die Wahrheit zu sagen, er gab mir den Abschied und wollte mich auch nicht länger behalten. Denn seine Kleider, die ich einfach im Staub liegen ließ, waren von den Motten zerfressen.
Der 12. sprach: Heute musste ich mit dem Wagen übers Feld fahren. Ich machte mir eine Schlafstätte aus Stroh darauf und schlief richtig ein. Die Zügel rutschten mir aus der Hand und als ich erwachte, hatte sich das Pferd beinahe losgerissen. Es war einer vorbeigekommen, der hatte alles gestohlen, was ich dabei hatte. Auch war der Wagen in eine Pfütze geraten und saß fest. Ich ließ ihn stehen und legte mich wieder aufs Stroh. Der Herr kam schließlich selbst vorbei und schob den Wagen heraus. Und wäre er nicht gekommen, so läge ich nicht hier, sondern dort im Feld und würde weiter in guter Ruhe schlafen.
Die 12 Jäger. Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Frau von Herzen lieb und wollte sie auch bald heiraten. Eines Tages, als die beiden fernab des Königsschlosses einen Spaziergang machten und ganz vergnügt waren, da kam die Nachricht, dass sein Vater todkrank war und ihn unbedingt sehen wollte. Da sprach der Königssohn zu seiner Liebsten: »Ich muss nun fort und muss dich verlassen, deshalb gebe ich dir einen Ring als Andenken. Wenn ich der neue König bin, komme ich wieder und hol dich zu mir nach Hause.« Dann ritt er fort, und als er bei seinem Vater ankam, sprach dieser:
»Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir, dich nach meinem Willen zu verheiraten.«
Und der Vater nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. O je! Der Sohn war so betrübt, aber er konnte seinem Vater einfach nicht widersprechen. »Ja, ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll auch geschehen.« Und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum neuen König ausgerufen wurde, musste er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte. Also hielt er um die Hand der von seinem Vater auserkorenen Königstochter an, und sie wurde ihm auch zugesagt. Als das seine erste Braut hörte, die er eigentlich liebte und die er ja heiraten wollte, war diese todtraurig.
»Liebstes Kind, warum bist du so traurig?«
sprach ihr Vater zu ihr.
»Was du dir wünschst, das sollst du auch haben.«
Schließlich war er auch ein König und seine Tochter eine Königstochter. Es sollte ihr an nichts fehlen, das war ihm schon immer wichtig. Sie überlegte einen Augenblick.
»Ich hab's. Lieber Vater, ich wünsche mir 11 Mädchen,
die genauso aussehen wie ich.
Wenn's möglich ist, ja, dann soll dein Wunsch erfüllt werden.
Und der Vater ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis 11 Frauen gefunden waren, die seiner Tochter zum Verwechseln ähnlich waren. Als sie zur Königstochter kamen, ließ sie 12 Jägerkleider machen. Eins sah aus wie das andere, und die 11 Frauen mussten die Jägerkleider anziehen, und die Königstochter selbst zog das 12. an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit den anderen 11 zum Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie doch immer noch so sehr liebte. Dort fragte sie, ob der junge König vielleicht ein paar Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht. Weil es aber so schöne Leute waren, sagte er ja. Er wollte sie gerne in seinen Dienst nehmen. Und da waren sie die 12 Jäger des Königs. Der König aber hatte einen Löwen. Das war ein wunderliches Tier, denn er wusste alles Verborgene und Heimliche. Eines Abends sprach er zum König:
»Du denkst wohl, du hättest da 12 Jäger?«
»Ja, 12 Jäger sind's.«
»Du irrst dich, das sind 12 Mädchen.«
»Aber Löwe, das ist nimmermehr wahr. Wie willst du mir das beweisen?«
»Oh, lass nur ein paar Erbsen in dein Vorzimmer streuen, dann wirst du's gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt. Wenn die über Erbsen laufen, regt sich keine. Aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfeln und die Erbsen rollen.«
Dem König gefiel dieser Rat sehr gut und er ließ die Erbsen streuen. »Mal sehen«, dachte er, »ob der Löwe recht hat.« Es gab aber einen Diener des Königs, der war den Jägern, also den Mädchen in Jägerkleidern, wohlgesonnen, und als er hörte, dass sie auf die Probe gestellt werden sollten, ging er zu ihnen und erzählte ihnen alles.
»Der Löwe will dem König weismachen, dass ihr Mädchen seid.«
Die Königstochter bedankte sich bei dem Diener und sprach dann zu ihren verkleideten Jägerinnen:
»Strengt euch an und tretet fest auf die Erbsen im Vorzimmer des Königs.«
Als nun der König am nächsten Morgen alle 12 Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, da traten sie so fest darauf und hatten einen so sicheren, starken Gang, dass auch nicht eine der Erbsen rollte oder sich bewegte. Später gingen sie wieder fort, und der König sprach zum Löwen:
»Du hast mich belogen, Löwe. Sie gehen ja wie Männer.«
»Oh, sie haben's gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden sollten, und haben deshalb wie Männer gestampft. Lass nur mal 12 Spinnräder ins Vorzimmer stellen, so werden sie hereinkommen und sich daran erfreuen, und das tut kein Mann.«
Dem König gefiel auch der zweite Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer bringen. Der Diener aber, der es gut mit den Jägerinnen meinte, verriet ihnen auch den neuen Plan des Löwen und des Königs. Da sprach die verkleidete Königstochter, als sie allein waren:
»Reißt euch bloß zusammen und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.«
Am nächsten Morgen ließ der König wieder seine 12 Jäger rufen. Sie kamen durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wieder zum Löwen:
»Du hast mich belogen. Es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht den Hauch einer Sekunde angesehen.«
Der Löwe raufte sich das Fell.
»Sie haben's gewusst, dass wir sie überlisten wollten.«
Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die 12 Jäger begleiteten den König von nun an jeden Tag bei der Jagd. Bei einem dieser Ausflüge in den Wald kam die Nachricht, dass die neue Braut des Königs im Anmarsch war. Als die erste und echte Braut das hörte, tat ihr das Herz so weh, dass sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König dachte erst, seinem lieben Jäger sei etwas passiert. Er lief zu ihm und wollte ihm helfen und zog ihm auch den Handschuh aus. Da entdeckte er den Ring, den er seiner ersten Braut zum Abschied gegeben hatte. Und als er ihr ins Gesicht sah, erkannte er sie. Da wurde sein Herz so gerührt, dass er sie küsste. Und als sie die Augen aufschlug, sprach er:
»Du bist mein, und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.«
Zur anderen Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren,
denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, der brauche den neuen nicht. Darauf wurde die Hochzeit gefeiert, und der Löwe bekam wieder seinen Ehrenplatz im Palast, weil er ja nur die Wahrheit gesagt hatte.